Was ist Gottes Wille für mich? Bin ich in Gottes Willen? Bin ich nicht in Gottes Willen? Warum muss ich überhaupt da raten? Warum äußert er sich nicht direkt und sagt mir, was er von mir will? Also die Sache ist, Gott sagt dir durchaus, was Sache ist und was er von dir will. Und wie er das macht und so, das werden wir uns jetzt ein wenig genauer anschauen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich, ich bin begeistert. Amen. Halleluja. Lass uns mal aufschlagen zum 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 7. Da spricht der Prophet Samuel zu Saul, zum zukünftigen König. Er sagt, wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, dann tu, was deine Hand zu tun findet, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Wenn diese Zeichen eintreffen, tu, was du willst, denn der Herr ist dann mit dir. Das ist schon mal wichtig. Wir erinnern uns jetzt nochmal, es waren die Worte an Saul. Saul war der erste König. Der hat es geschafft, im 1. Samuel Kapitel 9 berufen zu werden und 6 Kapitel weiter von Gott wieder verworfen zu werden. Also der kam hinein in Gottes Willen, der tat, was Gottes Wille war, dann tat er nicht mehr, was Gottes Wille war und dann ist er verworfen worden. Ich habe mir gedacht, das müssen wir mal genauer anschauen. Das Erste, was wir von Saul lernen, ist Folgendes. Es ist Gott nicht so wichtig, was du tust, als vielmehr, was du wirst. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29, da heißt es, dass wir dazu bestimmt sind. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist bestimmt. Zu was bestimmt? Dem Bild seines Sohnes, dem Bild von Gottes Sohn, gleichförmig zu werden. Wenn du so bist wie Jesus, vom Charakter her, vom Wesen her, dann kann Gott dich für kleine Aufgaben einsetzen und du bist nicht beleidigt. Und er kann dich für große Aufgaben einsetzen und du wirst nicht hochmütig. Er will dich also nicht mikromanagen, in jeden Tag dir sagen, was du machen sollst. Zieh heute die rote Socke an und die grüne. Ich weiß, du schaust lächerlich aus, aber das ist heute mein Wille. Das ist Quatsch, aber manche Leute hätten es am liebsten so. Und es ist ja auch richtig, weißt du, wenn du weißt, was Gottes Wille ist, dann gehst du davon aus, dass es gute Konsequenzen hat, auch wenn es zunächst hart wird. Ne? Wenn ich aber selber entscheiden muss, etwas zu tun, dann kann das gut werden, es kann nicht gut werden, man weiß es nicht genau, dann ist immer diese Unsicherheit mit dabei. Deswegen will der Herr zunächst einmal, dass du dir darüber im Klaren bist, er will, dass du etwas wirst, nämlich, dass du jemand wirst, nämlich so wirst, wie Jesus wird. Und alles andere fügt sich. Hast du das gehört? Du wirst wie Jesus und alles andere fügt sich auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise. Das werden wir jetzt heute noch tiefer studieren und genauer anschauen. Das ist nämlich hochwertvoll. Also habe ich empfunden, ja, als ich das entdeckt habe. Ganz wichtig. Also nochmal. Der Herr möchte, dass du dein aufbrausendes Wesen verlierst und sanftmütig wirst wie Jesus. Wenn du weiterhin so aufbrausend wirst, dann ruinierst du deine Beziehungen und dann kann es sein, dass du sogar deinen Job verlierst, weil du einfach dir mal Frechheiten rausnimmst gegenüber Leuten, die mächtiger sind als du und dich nicht mehr brauchen können, weil so gut bist du dann doch wieder nicht. Hast du das gehört? Er möchte, dass du dir diese giftige Zunge abgewöhnst, die ständig dafür sorgt, dass du allein bist und einsam bist und keine Freunde hast, viel zu wenige Freunde hast. Und die Freunde, die du hast, die sind genauso ätzend, genauso giftig wie du. Wenn du diese Fähigkeit zur Giftigkeit und zum Murren und so weiter und zur Großkotzigkeit bei manchen Leuten verlierst und Jesus ähnlicher wirst, gehen dir plötzlich viel mehr Türen auf. Hast du das gehört? Wichtiger Punkt, pass mal auf. Jesus hat vollkommen unerkannt unter den Leuten in Nazareth gelebt. Keiner hat gemerkt, dass er der Messias ist. Er war, was man so sagt, treu im Kleinen. Er war in seinen Alltagsaufgaben treu. Er hat getan, was zu tun war, ohne Gott groß zu fragen, ist es jetzt dran, ist es jetzt dein Wille für mich? Er hat ganz einfach gemacht, was zu tun war. Er hat in der elterlichen Werkstatt mitgearbeitet. Jesus war unauffällig, obwohl die Berufung Gottes in ihm gebrannt hat. Obwohl er wusste, ich bin der Messias, ich bin der Retter der Welt. Die Leute müssen hören, was ich weiß. Sie müssen zu mir kommen. Es hat sich keine Tür für ihn aufgetan, so ist er treu geblieben in seiner Schreinerwerkstatt, in seiner Zimmererwerkstatt daheim. Eines Tages ging es ja dann tatsächlich los. Es war dann so, dass er den Impuls gemerkt hat, ich soll jetzt zu Johannes dem Täufer gehen und mich taufen lassen. Dann hat er sich taufen lassen, kam aus dem Wasser rauf und was ist dann passiert? Der Himmel ging auf, eine Taube kam herab, Jesus ist aus dem Wasser herausgegangen und Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und dann hat noch jemand was gesagt. Wer hat noch was geredet? Gott, der Himmel ist aufgegangen und Gott, der Herr, der Vater selber, hat zu ihm gesprochen, hat zu allen Leuten, die da versammelt waren, in diesem Gottesdienst gesprochen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Bisher hat Jesus nichts Spektakuläres gemacht, er war nur jemand Spektakuläres. Er hat das Wesen Gottes in sich gehabt und in sich getragen und den Charakter Gottes. Also nochmal, Jesus war im Kleinen treu, in den Alltagsaufgaben treu, in den unspektakulären Sachen war er treu und es hat Gott so gut gefallen, dass der Himmel aufging und er gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ohne dass er jemals gepredigt hat, ohne dass er jemals ein Wunder getan hat, ohne irgendwelche solchen Dinge. Wir denken immer, ja, das ist Gott gefällig. Nein, das Kleine, das Treue ist an dem Kleinen. In den Alltagsaufgaben, die gut zu machen, da legt Gott einen Riesenwert drauf. Und wenn du jetzt in Christus bist und seinem Bild gleichgestaltet wirst, Jesus immer ähnlicher wirst, dann kannst du in Müll raustragen und deine Arbeit machen und mit schwierigen Kollegen auskommen, freundlich sein, lernen, dir deine Laune nicht raushängen zu lassen. Jemand hat sich für dich verausgabt und du sagst nicht, oh danke, sondern da. Oh. Sowas gibt's, weißt du? Nun gut, er hat Gott bereits gefallen, als er unspektakulär unterwegs war. Was mir sagt, dass wenn du deine Alltagsaufgaben gewissenhaft erfüllst, dass das Gott auch gefällt. Dass du wie jemand wirst, ist wichtiger als das, was du jetzt im Einzelnen tust. Weißt du, dass die Bibel sogar sagt, du kannst heiraten, wen du willst, nur im Herrn muss es geschehen? 1. Korinther Kapitel 7, Vers 39 oder 38. Da steht, ja, wenn also der Mann gestorben ist, dann kann sich die Frau verheiraten, an wen Gott will? Nein, an wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Also sie soll einen Christen heiraten. In so wichtigen Sachen kannst du entscheiden. Also du hast wesentlich mehr Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsmöglichkeit. Gott tut hier dich nicht mikromanagen, verstehst du? Echt wichtig. Was er will, ist, dass du bestimmte schlechte Charaktereigenschaften verlierst. Dieses nachlässige Unterschlagen von Geld zum Beispiel, dieses Lügen, dieses Auftrumpfen und was weiß ich was, dass du all das verlierst, dass du deinen Rabbi nicht verkaufst wie Judas seinerzeit, dass du nicht rumtönst wie Petrus, alle werden dich verlassen, aber ich nicht, denn ich, ja, ich bin der Größte. Dann war das doch nicht. Schau, er ist gedemütigt worden. Aber er ist Jesus ähnlicher geworden und er ist dann ja in den Wegen Christi gewandelt und es war spektakulär und es war gut. Amen. Wenn Gott was von dir will, dann findet er dich. Mose war ein Schafhirte oder ein Rinderhirte, was auch immer. Und er hat die Herde bis in die Wüste hinausgetrieben, über die normale Grenze hinaus. Und dann hat Gott sich gedacht, den benutze ich jetzt, um Israel in die Freiheit zu führen aus der Sklaverei. Und dann kam Gott zu Mose und hat ihn mühselig überredet, jetzt endlich loszulegen. In seiner Jugend hat er gebrannt für diese Aufgabe, aber Gott hat ihn da nicht gewollt. Warum? Weil er impulsiv war, weil er einen Ägypter getötet hat, in seinem Jähzorn, in seinem Eifer für den Herrn und für die Freiheit Israels. Gott hat gesagt, nein, das ist nicht die Natur Christi. Leute erschlagen ist nicht die Natur Christi. Weg mit dir. Dann war er 40 Jahre in der Wüste, bis er dann diesen Ehrgeiz verloren hat. Und dann erst konnte Gott ihn benutzen. Und wer musste ihn ja richtig in den Hintern treten, ja? Herr, such dir einen anderen, ich habe keine Lust, ja. Brennen der Dornbusch hin oder her. Und Gott sagt dann, ne, schau bloß. Dann ist es doch gegangen. Bei anderen war es so ähnlich. Gideon zum Beispiel, der hat in der Kälte Weizen ausgedroschen. Der war bei der Arbeit, als plötzlich ein Engel zu ihm kam und gesagt hat, du bist der Befreier Israels. Der Rest ist Geschichte. Der war bei der Arbeit. Levi Matthäus, der saß im Zollhaus und hat dort Zahlen eingetragen. Der war, wo war der? Bei der Arbeit. Als Jesus zu ihm kam, angeklopft hat an die Scheibe, ja, und er hat die Scheibe aufgemacht, ja, was gibt's? Komm und folge mir nach. Und alles hat sich geändert. Wo waren Petrus, Johannes und Jakobus? Die haben gefischt. Und der Herr kommt und sagt, kommt und folgt mir nach und ich mache euch zu Menschenfischern. Und dann sind sie ihm nachgegangen. Gott hat sie bei der Arbeit gefunden, nicht beim Fasten und beim Beten in der Wüste. Ist sowieso völlig überbewertet, dieses Zurückziehen in die Wüste. Wir wissen ja, wem Jesus begegnet ist in der Wüste. Müssen wir bedenken. Es ist wahrscheinlich besser, sich nützlich zu machen, als wie der Sankt Antonius sich in die Wüste hineinzusetzen und dann sich die ganze Zeit nur mit sich selber zu beschäftigen. Ja, tu nützliche Sachen, dann bist du im Willen Gottes unterwegs. Es gibt den guten, den wohlgefälligen und den vollkommenen Willen Gottes. Wohl, wohl. Römer Kapitel 12. Und wenn du Christ wirst, dann bist du zunächst mal im guten Willen Gottes. Du hast dann noch alle möglichen schlechten Gewohnheiten von der Welt, die umgeben dich wie Leichentücher. Und Jesus sagt dann, löst ihn und lasst ihn gehen. Und dann befreit er dich von diesen ganzen Gebundenheiten, von diesem Rauchen, diesem Saufen, diesem Pornogeglotze, diesem ganzen Zeugs und ändert dich und macht dich Jesus ähnlich. Und dann schickt er dich hinaus und gibt dir Aufgaben. Das ändert sich alles. Dann bist du vom Guten in den wohlgefälligen Willen durchgedrungen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du in den vollkommenen Willen Gottes eintrittst. Jesus hat sich viele Jahre im wohlgefälligen Willen befunden, bis er dann in den vollkommenen Willen Gottes eingetreten ist, nämlich seinen Messiasdienst begonnen hat. Aber den hat er erst begonnen, als Gott das Signal gegeben hat, als der Vater gesagt hat, jetzt geht's los. Diese Ungeduld, überleg dir mal, du hast ein Wissen, du hast Begabungen, du hast Fähigkeiten, die die Welt dringend braucht. Stell dir mal vor, du hast die Kur oder das Gegenmittel gegen Krebs. Und du brennst drauf, das loszulegen und den Leuten mitzuteilen. Aber es ist einfach noch nicht Zeit aus verschiedenen Gründen, die wir nicht nachvollziehen können. Der Druck, ja, verstehe ich gut. Wisst ihr, Gott war seinerzeit mir gegenüber sehr, sehr gnädig. Und zwar einer der dramatischsten Monate meines Lebens war der April 1982. Da sind drei Dinge passiert. Erstens, ich habe zu Jesus gefunden, bin Christ geworden. Halleluja. In demselben Monat noch geisterfüllt waren, habe die Geistestaufe empfangen und in Sprachen geredet, was ich seitdem tue natürlich. Und das Dritte, was ich bisher nicht wirklich erkannt habe, was genauso wichtig war, ist, er hat mir eine Berufung gegeben. Er hat mir einen Ruf gegeben. Er hat mir gesagt, was er von mir will. Denn Gott kann nämlich durchaus sagen, was er von dir will. Und wenn du immer kommst und sagst, Gott, ich will, dass du mir sagst, was du von mir willst, du sei froh, wenn er nichts Besonderes von dir verlangt, denn dann kannst du es selber schauen und dir deine eigenen Pläne machen und du sie danach verfolgen. Wenn er zu dir sagt, was er von dir will, weißt du, das ist meistens mit gewissen Härten verbunden. Puh. Aber wie gesagt, ich wusste als Jugendlicher nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. All die Sachen, die ich gekonnt habe, die waren alle nicht nachgefragt, sage ich jetzt mal. Dann fängst du halt einen Beruf an und den magst du dann, aber so richtig, weißt du, dein Herz steckt da auch nicht drinnen. Und dann kommt Gott zu dir und sagt, ich will, dass du mir nachfolgst, erstens. Zweitens, du brauchst die Geistestaufe für einen bestimmten Satz von Begabungen. Und drittens, ich will, dass du predigst für mich. Es hat alles geändert, hat mein Leben vollkommen umgekrempelt. Es hat noch 10 Jahre gedauert, bis Gott mich auf die Menschheit losgelassen hat als vollzeitlicher Prediger. Ich habe mir oft gedacht, Herr, warum? Aber jetzt weiß ich warum, weil ich noch nicht genug so war wie Jesus. Ich bin jetzt auch noch nicht genug so wie Jesus, aber mehr als früher. Manche Sachen warten wir nicht auf den Herrn, sondern der Herr auf uns. Dass wir endlich bestimmte schlechte Eigenschaften ablegen, bezwingen, das Fleisch kreuzigen, damit dann diese Türen endlich aufgehen können. Na, er wird dich nicht irgendwie zum Millionär machen, wenn du geldgierig bist, wenn du ein Dieb bist, verstehst du? Bestimmte Türen, die dich mit viel Geld beschäftigen, werden da ewig für dich zubleiben. Er wird dich auch nicht mit besonders attraktiven Kolleginnen da umgeben können, wenn du eine Schwäche hast in diese Richtung. Er muss erst warten, bis da das Fleisch tot ist in dieser Richtung. Oh Mann, ey. Wer Ohren hat zu hören, ja? Der möge das ein wenig einsinken lassen in seinen Kopf und dran denken. Es ist wichtig und es öffnet dir gewaltig viele Türen, wenn du wirst wie Jesus. Ich bin davon überzeugt, dass bestimmte Türen für mich nicht offen sind, weil ich noch nicht genug bin wie Jesus. Und bei dir ist es ganz genauso. Aber ich weiß es zumindest, woran es liegt. Na, da haben wir schon einen gewissen Vorteil anderen gegenüber. Amen. Mai. Sei im Kleinen treu und wenn der Herr was von dir will, dann kommt er schon zu dir. Übrigens, er kommt auch zu dir, wenn du etwas nicht machen sollst. Du kannst davon ausgehen, dass zunächst einmal deine Pläne freigeschaltet sind, dass alles auf grün steht. Wenn du einen bestimmten Frieden hast in eine bestimmte Richtung, dann kannst du diese Ziele verfolgen. Und wenn der Herr sagt, ja, das sind Klippen unter dem Wasser, ja, oder diese Winde, die sind nicht gut für dich, da kommst du in den Sturm, dann warnt er dich. Das hat er zum Beispiel mit Paulus gemacht. Paulus war in seinem Dienst als Apostel unterwegs, ist hin und her gezogen. Und dann wollte er nach Mysien und nach sonst wo, er hat die galatische Landschaft durchzogen, wollte in eine bestimmte andere Landschaft und der Geist Christi hat es ihm nicht erlaubt. Er hat irgendwie einen Unfrieden bekommen. Er hat gemerkt, nee, das ist es nicht. Und immer wenn ich an diese Gegend denke und dass wir dorthin wollen, dann fühlt sich das irgendwie komisch an. Es fühlt sich verkehrt an. Es fühlt sich an wie Füße waschen mit Socken an. Es irgendwie stimmt doch was nicht. Hat er sich gedacht, also gut, gehen wir eben woanders hin. Und ist in eine andere Richtung gegangen und wieder genau dasselbe. Wieder keinen Frieden. Die Missionare haben sich angeschaut und haben gesagt, die mussten gar nichts sagen, die haben sich nur angeschaut, wissend angeschaut, dann haben sie schon gewusst. Und dann hat sich Paulus gedacht, jetzt muss ich doch mal mehr ins Gebet gehen, wahrscheinlich. Denn wenn du ein Missionar bist und der Herr sagt, hier und dort und da dürfst du nicht missionieren, weißt du, dann hast du ein Problem. Du sitzt auf deinen Händen. Wie ein Handwerker, der keine Aufträge reinkriegt. Geht auch nicht weiter so. Also hat Paulus möglicherweise ein wenig gefastet und gebetet und da kam der Durchbruch. Ein Nachtgesicht, ein Gesicht in der Nacht. Ein mazedonischer Mann hat gewunken und gesagt, komm mal rüber und hilf uns. Und er wusste, jetzt muss ich nach Mazedonien gehen. Er ist nach Mazedonien und dort hatte er durchschlagenden Erfolg. Manchmal muss man ein wenig sich auf den Herrn konzentrieren, ein wenig fasten und beten und dann kommt der Durchbruch. Es ist mir so und so oft so gegangen. Und jetzt jedes Mal, wenn ich merke, ich stecke irgendwo fest hier, wir haben ein Problem und es geht nicht weiter, dann nehme ich einen Tag her, faste und bete und plötzlich, noch am selben Tag, noch am Fastentag, löst sich das Problem auf. Erst neulich wird das so gegangen. Und manchmal muss es eben so sein, denn der Herr hätte ja von vornherein sagen können, ich will, dass ihr nach Mazedonien geht. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat sie erst von hier nach da, nach dort laufen lassen und er hat nichts gesagt. Warum eigentlich? Naja, vielleicht hat er sie ein wenig in seine Gegenwart gerufen und ihnen gesagt, ihr seid von mir abhängig. Und dann haben sie Richtungsweisung bekommen, als sie das wieder erkannt haben. Denn weißt du, du kannst auch als gesalbter Wundertäter, Visionär und so weiter in einen Trott kommen, wo man sich halt treiben lässt. Es klappt super gut und lassen wir uns einfach treiben, fliegen so vor uns hin, ja, schweben so vor uns hin. Daher sagt der Herr, nee, ich möchte immer noch, dass du dein Leben auf mich konzentrierst und Gemeinschaft mit mir suchst, ob es jetzt gut oder schlecht geht. Vor allem auch, wenn es gut geht und nicht nur, wenn es schlecht geht. Amen? Okay, gut. Also, wichtiger Punkt, lass dich von deinem inneren Frieden leiten, ganz grundsätzlich. Steht übrigens im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15. Na, der Friede des Christus entscheide in euren Herzen und sei dankbar. Gleich wieder diese Ermutigung und Ermahnung hinterher. Na, also, weißt du, durch Versuch und Irrtum wächst du als Person. Wenn du immer nur gesagt bekommst, was du tun sollst, dann bist du eine Marionette. Aber wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Was bedeutet, Gott trifft Entscheidungen, du triffst Entscheidungen. Du hast viel mehr Vollmacht über dein Leben, als du denkst. Dein Leben sieht viel mehr so aus, weil du es so willst, als weil es Gott so will. Er gibt dir viel Freiheit in diesen Dingen. Triffst du Entscheidungen, musst du mit den Konsequenzen leben. Ja? Deswegen möchte der Herr, dass du tiefer denkst und dir über die Konsequenzen im Klaren wirst. Was so und so oft halt nicht passiert bei uns. Ja? Amen. Also aber durch Lernen von anderen und durch Lernen durch Versuch und Irrtum reifen wir. Und es heißt sogar von Jesus, in Hebräer Kapitel 5, Vers 8, dass Jesus gehorsam lernte an dem, was er litt. Jesus hat gehorsam gelernt. Er hat nicht immer automatisch genau das Richtige gemacht. Ganz genau, hat er nicht. Sogar Jesus ist gereift. Woher weiß ich das? Naja, ich habe Lukas Kapitel 2 gelesen. Als Jesus 12 Jahre alt war, war er offensichtlich schon relativ reif. Die Familie ist aus Nazareth runter nach Jerusalem zum Passafest, wie jedes Jahr. Und dann sind sie wieder zurückgezogen. Und die Eltern haben gedacht, ja, der ist in der Reisegesellschaft. Er war also sehr eigenständig schon. Aber am Abend des Tages, eine Tagereise weit weg, haben sie festgestellt, wo ist er denn, wo ist er denn? Er ist nicht da. Ich habe gedacht, er ist bei dir. Nein, ich habe gedacht, er ist bei dir. Bei den Verwandten und Bekannten haben sie ihn nicht gefunden. Dann sind sie zurückgekehrt nach Jerusalem und haben ihn 3 Tage lang gesucht. War Jesus da im perfekten Willen Gottes? Also fragt seine Mutter. Seine Mutter hat empfunden, nein, war er nicht. Als sie ihn im Tempel gefunden haben, hat sie zu ihm gesagt, sie hat nicht gesagt, ach Bub, die weisen Antworten, die du gibst und du bist genau in der richtigen Gesellschaft, hat sie nicht gemacht. Sie hat wie eine Mutter reagiert. Was tust du uns an, dass du einfach verschwindest, einfach so über Nacht wegbleibst? Und ich vermute mal, dass diese Zeit auch für Jesus selber nicht besonders leicht war. Er hat das Brennen der Berufung in sich gemerkt. Er hat gewusst, ich bin der Sohn Gottes. Er hat gewusst, ich bin derjenige, auf den die Geschichte der Menschheit hinausläuft. Ich bin es. Vielleicht hat er auch schon prophetische Träume gehabt. Vielleicht hat er ihn auch schon mal in den Himmel entrückt, um ihm zu zeigen, was Sache ist. Er hat ja gewusst, ehe Abraham war, bin ich. Er hat gewusst, wer er ist. Man hat Gott ihm das gesagt. Wahrscheinlich schon recht früh offensichtlich. Aber jetzt stell dir mal vor, er ist also in der Universität im Tempel und hört dort zu und die reden da und alles. Und er ist mit dabei und er stellt intelligente Fragen und er lernt und so weiter und es ist ganz wunderbar. Aber irgendwann machen die auch mal dicht. Was jetzt? Jesus hat kein Geld, er ist 12 Jahre alt, ja, nicht geschäftsfähig. Wo verbringt er jetzt die Nacht? Was isst er jetzt? Was trinkt er jetzt? Ja, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Wo lebt er die 3 Tage? Wahrscheinlich irgendwo auf einer kalten, harten Stufe im Tempel. Und irgendwo hat in seiner Barmherzigkeit ihm jemand was gegeben oder so. Er hat an dem, was er gelitten hat, an der Kälte in der Nacht und an dem Hunger, gelernt, was gehorsam ist. Seinen Eltern gehorchen. Das heißt er dann auch. Und er ging mit ihnen und er war ihnen untertan. Er hat gelernt an dem, was er gelitten hat. Also mach dir nichts draus. Du darfst auch lernen. Wenn Jesus gelernt hat, kannst du auch lernen. Amen. Was bedeutet? Nicht alles, was du tust, wird super gut werden. Und manchmal hast du Erfolge, wo du gar nicht gedacht hast, dass du das jetzt kannst. Du darfst da ruhig schauen, was kann ich und was nicht. Es ist ziemlich früh so, dass der Herr dir zeigt, was du tun sollst. Dort sind deine Neigungen, diese Dinge zu tun, hast du Lust. Na, wenn du Gedichte schreibst und Bücher schreibst und so, ja, dann kann es sein, dass du ein Schreiberling wirst. Wenn du anfängst hier zu löten und zu schrauben und zu machen und zu tun, bist du wahrscheinlich Elektroniker oder so. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, du hast bestimmte Neigungen und da liegt deine Begabung, da liegt deine Zukunft, da liegt der Ruf Gottes für dich. Sei im Kleinen treu und der Herr öffnet dir Türen und du endest zum Schluss dort, genau dort, wo du sein sollst und du hast gar nicht gemerkt, wie du da jetzt hingekommen bist. Du stolperst durch die Kulissen deines Lebens und plötzlich bist du am richtigen Ort. Wenn du die richtige Einstellung behältst, ich habe jetzt nicht die Zeit, auf Josef reinzugehen. Josef hat das nämlich alles richtig gemacht. Der war der Begabteste unter seinen Brüdern. Er hätte sagen können, die sind so doof, die mobben mich alle auf der Arbeit hier. Meine Brüder, die mobben mich, da mache ich nicht mit. Ja. Er hätte sich verweigern können, hat aber nicht gemacht. Er hat mit dem Chef, Seniorchef, mit seinem Vater ja ein gutes Verhältnis gehabt. Und er hat gemacht, was der Vater ihm gesagt hat. Er hat sich abgegeben mit seinen Brüdern. Die haben ihn in die Sklaverei verkauft, hätte er schmollen können. Hier werde ich ausgebeutet, in dieser Arbeitsstelle werde ich ausgebeutet, ich bin Sklave, ich muss hart arbeiten den ganzen Tag und kriege nichts dafür. Hat er aber auch nicht gemacht. Er hat das Beste aus seiner Situation gemacht, hat eine gute Einstellung behalten. War Jesus ähnlich, verstehst du? Vor der Zeit, er war wie der Messias vor der Zeit. Er hat eine wunderbare Persönlichkeit entwickelt. Und tatsächlich hat Potiphar ihn zum Chef gemacht. Und dann saß er ja im Gefängnis. Hätte auch sagen können, jetzt macht euren Dreck alleine hier, ich sitze hier. Der hätte schmollen können die ganze Zeit. Der hätte in seiner Ecke sitzen können und hätte beleidigt sein können. Alles habe ich richtig gemacht und nichts falsch. Und trotzdem wäre ich hier so schlecht behandelt. Ich bin jetzt im Strafregister für Sexualverbrecher drinnen. Dabei habe ich überhaupt nichts gemacht. Ihr wisst ja, die Frau von seinem Chef wollte was von ihm. Er hat sich hier verweigert und deswegen ist er jetzt im Gefängnis. Also Ungerechtigkeit. Aber er hat sich gedacht, okay, ich mache jetzt das Beste aus meiner Situation, ich kann es eh nicht ändern. Und dann über Nacht ist er zum mächtigsten Mann Ägyptens geworden. Aber das ist nicht mein Punkt. Ich liebe das Ganze nur so sehr, weil es so deutlich ist, ihr merkt es ja. Aber heute ist unser Mann eigentlich Saul. Nach einer halben Stunde kommt es jetzt auf Saul zu sprechen. Wir lesen die Kapitel 9 und 10 im ersten Buch Samuel. Es war damals so, dass Israel einen König haben wollte. Sie haben einen fähigen Richter gehabt, einen Mann Gottes, einen Propheten, nämlich Samuel. Aber der wurde älter und älter. Und irgendwann ist er langsamer gereist, von hier nach da nach dort. Aber er hat es sein Leben lang gemacht. Seine Söhne sind nicht in seinen Wegen gewandelt. Die waren korrupt, die waren bestechlich, die hat keiner leiten können. Als Richter schon gleich gar nicht. Die waren nicht Jesus-mäßig, haben sich die Türe zu einem guten Job zugemacht. Durch eigene Blödheit. So ist Samuel also auf seine alten Tage weiter im Geschäft geblieben, hat die Firma weiter betreut. In dem Fall Israel, ja. Und war Richter, der herumgereist ist. Und das Volk wollte einen König. Und Samuel ist jetzt dabei, ihnen diesen König hier zu präsentieren. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kisch, ein Sohn von so und so und dem, also ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn namens Saul, jung und stattlich. Niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Und er war einen Kopf größer als das ganze Volk. Ein Mann nach dem Herzen des Volkes. Gut aussehend. Er lächelt so freundlich. Locken hat er wie André Rieu. Vers 3. Und die Eselinnen des Kisch, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm dir einen von den Knechten und mach dich auf und geh hin und suche die Eselinnen. Saul ist jetzt nicht hingegangen und hat gesagt, Herr, ist das wirklich dein Wille? Soll ich das tun? Nein. Er war im Kleinen treu, in einer Alltagsaufgabe war er treu. Er hat sich tatsächlich einen von den Knechten gesucht und ist losgezogen. Und wenn du mehrere Tage mit jemandem zusammen bist, dann suchst du dir genauer aus, wen du da mitnimmst. Du hast dann bestimmte Hoffnungen in den Mitarbeiter, den du anheuerst. Der muss bestimmte Charakteristiken erfüllen. Na, weil sonst hast du dich vertan und wie du dann wieder los wirst, das ist ja so eine Sache. Also Saul sucht sich das jetzt genau aus und er hat ein glückliches Händchen. Der Mann, der mit ihm geht, der ist top, werden wir gleich sehen. Und er durchzog das Gebirge Ephraim und er zog durch das Land Schalisha und er fand sie nicht. Und sie durchzogen das Land Schalim, aber sie waren nicht da, die Eselinnen. Und er zog durch das Land Benjamin und sie fanden sie nicht. Und dann ziehen sie in das Land Zuf. Also die ziehen von Landkreis zu Landkreis zu Landkreis zu Landkreis und sie finden sie nicht. Und sie bleiben trotzdem dran. Wisst ihr, was mir das zeigt? Dass dieser Saul jemand war, der nicht leicht aufgegeben hat. Der eine Aufgabe gehabt hat und bei Gott, er wird diese Aufgabe erfüllen. Das ist eine Belastbarkeit, das ist eine Willigkeit zu leiden. Denn wenn du in dieser gefährlichen Gegend, da gibt es wilde Tiere und böse Menschen, wenn du in dieser gefährlichen Gegend tagelang unterwegs bist, da brauchst du Nerven dafür. Und das war die Richterzeit, das war eine gefährliche Zeit. Jeder hat getan, was richtig war, in seinen eigenen Augen. Stell dir das mal vor. Wenn die beschlossen haben, oh, es ist richtig in meinen Augen, dass dein Geld mir gehört, dann haben die ausgeraubt, überhaupt nichts gekannt. Schlimme Zeiten. Aber der Mann ist belastbar und dann sagt er, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht etwa mein Vater von den Eselinnen ablässt und sich um uns Sorgen macht. Und es ist gut. Schau, er hat das Interesse von seinem Vater im Sinn. Der Vater grämt sich über uns mehr als über die Eselinnen. Aber jetzt schauen wir mal, was dieser Knecht sagt. Siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt. Der Mann ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns dorthin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Sie wenden sich also jetzt weg vom Blick auf die Esel und schauen auf Gott. Schon mal gut. Dieser Knecht, ihr Lieben, der begeistert mich. Dieser Knecht, der ist nicht 5 Meter hinter Saul hergelaufen und hat immer auf die Uhr geschaut und gesagt, Chef, ich will ja nicht meckern, aber die Gewerkschaft sagt 8 Stunden und dann müssen wieder 16 Stunden Pause sein. Chef, meine 8 Stunden sind jetzt vorbei. Und dann muss ich Saul mit ihm hinsitzen, 16 Stunden lang, bis der also wieder weiter kann. So war der nicht drauf. Finde ich bemerkenswert, ja. Es war nicht jemand, dem um 5 quasi der Stift aus der Hand gefallen ist, sondern das war jemand, der genauso belastbar war wie Saul. Du musst bedenken, es waren die Eselinnen von Saul letztendlich. Denn er war ja der Erbe von dem Kisch. Er sucht also seine eigenen Eselinnen. Aber der Knecht, der ist einfach nur dabei. Der ist nur ein Arbeitnehmer, verstehst du? Der hat kein Interesse an diesen Eseln, außer, dass es jetzt halt seine Aufgabe ist. Der Chef hat ihn dazu verdonnert. Und jetzt zieht er also 3 Tage durch dick und dünn mit dem, muss im Gebüsch übernachten, Räuberbanden ziehen vorbei, da schlagen sie sich ins Gebüsch, ja. Wilde Tiere ziehen vorbei, da zücken sie also die langen Messer und hoffen, dass nichts passiert. Sie hören das Heulen der Wölfe in der Nacht und lauter solche Sachen. Und der Knecht, der bleibt dabei. Und als Saul sagen will, komm, wir hören auf, sagt der Knecht, lass uns weitermachen, denn da gibt es einen Mann Gottes. Der Knecht, der hat Beziehungen, der hat Info, der hat Connections, die der Chef nicht hat. Der weiß Sachen, die der Chef nicht weiß. Er netzwerkt von selber offensichtlich, dieser Knecht. Das ist gut, wenn du einen Mitarbeiter hast, der besser vernetzt ist als du selber. Denn dann kannst du dich auf deine Aufgabe konzentrieren und der kümmert sich um das andere. Also Lob und Preis und und uns Heil und Segen über diesen Mann. Der war absolut wichtig für den Werdegang von Saul. Denn wenn der gesagt hätte, ja du Chef, da warte ich jetzt schon seit 3 Tagen drauf, dass wir endlich heimgehen. Und dann geht er jetzt, als es nach Hause geht, 5 Meter vor Saul her. Das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Der hat seine Beziehungen spielen lassen, der hat seine Informationen ausgegraben. Das finde ich wunderbar. Ich finde es super. Ja. Amen. Du kannst dich ein bisschen vergleichen. Wie bist du so auf der Arbeit? Wir lesen weiter. Und Saul sagt, ja, wenn wir hingehen, was wollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot in unseren Beuteln ist verbraucht und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Was haben wir? Saul hat erkannt, wenn der was für mich tut, dann will ich was für ihn tun. Das hat er erkannt von selber. Das finde ich ganz gut. Denn er hätte ja auch hingehen können und hätte sagen können, hey, ihr Propheten, ihr lebt doch von Licht und Liebe und von Gottes Versorgung. Sag uns, was Sache ist und ansonsten interessierst du uns nicht. Nein, der war dann wollte ein Unterstützer sein, wenn der Mann Gottes ihnen hilft. Fand ich prima. Und jetzt sagt der Knecht in Vers 8, siehe, ich habe noch einen Viertelschekel Silber bei mir, den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über unseren Weg Auskunft gibt. Also ich habe noch einen Viertelschekel Silber, sagt der Knecht. Jetzt könnten wir denken, der Knecht finanziert den Chef. Aber ich bin mir sicher, dass der Knecht derjenige war, der das Essen gekauft hat auf dem Weg und so weiter. Es war eine Firmenkreditkarte oder Firmendebitkarte, die der hatte. Was habe ich noch? Was haben wir noch? Wir haben noch ein Viertelschekel Silber. Eigentlich war es das Geld von Kisch, denn der Knecht, ja, der hatte kein eigenes Geld. Na, du fährst ja nicht irgendwie mit dem Chef hier auf Geschäftsreise und dann bezahlst du selber. Es ist ein Spesenkonto gewesen. Gut. Und Saul sagt, ja gut, das machen wir. Dein Wort ist gut. Komm, lass uns gehen. Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Dann gehen sie auf die Anhöhe hinauf, wo die Stadt ist. Jetzt müssen sie den Seher nämlich noch finden, den Propheten. Und Mädchen kommen raus aus der Stadt und sie fragen, ist der Seher da? Und sie sagen, ja du, der kommt genau heute. Zufällig ist er auch in der Stadt. Denn wir merken, wir denken dran, Samuel ist ja immer unterwegs gewesen, er ist ja hin und her gereist. Es war also, wäre pure Glückssache gewesen, dass sie auf ihn getroffen hätten. Aber so ist er jetzt da. Die Mädchen sagen, genau heute ist er gekommen. Der ist extra heute gekommen, denn heute finden Opfer statt. Und das wollte er also unbedingt durchziehen, und zwar am heutigen Tag. Wollte er das machen. Ihr habt Glück, dass er nicht hier ist und nicht dort ist, irgendwo weit weg ist, auf Geschäftsreise, sondern dass er bei uns ist. Was sie nicht wissen und was Saul nicht weiß und was sein Kollege nicht weiß, ist Folgendes. Gott hat dem Samuel das Ohr geöffnet und ihm gesagt, morgen bringe ich dir den Mann, der mein König werden soll über Israel. Das wusste weder Saul noch sonst jemand, nur Samuel wusste es bisher. Deswegen ist Samuel an diesen Ort gekommen, weil er wusste, Saul taucht dort auf. Deswegen hat er gesagt, wir schlachten heute ein Opfer, denn die haben Opfer so gemacht. Die haben ein bisschen Fett genommen von dem Opfer, haben das auf dem Altar verbrannt und mit dem Rest von dem Opfertier haben sie eine Party gemacht, haben sie eine Feier gemacht. Also Opferfeste waren auch immer gleichzeitig Feierfeste, Kirchweih. Das hat also alles vorbereitet, der Samuel. Und er hat schon extra eine Keule weglegen lassen für den König, der da kommt. Ist alles schon vorbereitet. Das weiß Saul nicht. Saul tappt durch die Kulissen seines Lebens und tut, was der Vater ihm aufgetragen hat. Er ist einfach ein guter Bub, ein guter Juniorchef. So geht er hierhin und dorthin und er will schon heimgehen als sein Kollege, als sein Untergebener, eine gute Idee hat. Auch Untergebene haben gute Ideen und wissen Sachen, die vielleicht du nicht weißt. Und es ist dann wertvoll, sag mal jemand Amen. Ja, und der Chef, der richtet sich an das, was der Untergebene sagt, Saul jetzt an seinen Knecht, nach seinem Knecht, dann gehen sie und so betritt er eine Szenerie, die für ihn bereitet ist, ohne dass er das weiß, ohne dass er das gecheckt hat. Ey, du weißt nicht, wie nah du deiner Bestimmung bist. Ich denke, ich predige diese Botschaft manchen, die dabei sind, einzutreten in ihre Bestimmung. Der Vorhang wird weggezogen und du merkst, die Bühne ist bereitet für mich. Ich bin jetzt genau dort, wo ich sein soll. Du wirst dir vorkommen wie Josef, als er plötzlich vor dem Pharao steht. Du wirst dir vorkommen wie Saul, der plötzlich vor Samuel steht. Denn jetzt gehen sie in die Stadt hinein und sie fragen den nächstbesten Mann, wo geht's denn hier zum Seher, zum Haus vom Seher, wo ist der Seher? Und Samuel steht da und sagt, ich bin der Seher. Überleg dir das mal. Der Erste, den sie treffen in der Stadt, ist der, zu dem sie wollen. Gott hat seine Schritte gelenkt. während er mit Alltagssachen beschäftigt war und einfach nur treu war in diesen Alltagsdingen. Ich finde es so gut. Und dann setzen sie sich also hin, sie haben ein Opferfest und Samuel sagt, ich muss es schnell weglegen hier, Samuel sagt, als sie dann alle sitzen und Saul sitzt oben am Tisch, also ihr wisst schon, am Kopf der Tafel, am Haupt der Tafel neben Samuel. Er sagt zum Koch, Koch, bring das, was ich zurückgelegen habe, lassen bei dir. Und dann fährt der Koch also auf, eine Keule, das Beste vom Besten. Und so sitzt er also da und dann sagt Samuel was. Komm und iss mit mir, übernacht bei mir und ich werde dir sagen, was in deinem Herzen ist. Übrigens, die Eselinnen sind gefunden. Und der Knecht sagt jetzt nicht, Chef, das ist, was wir hören wollten, komm, wir gehen heim. Und Saul sagt auch nicht, ja gut, dann können wir ja, wir essen jetzt noch und danke und dann gehen wir. Nein, er bleibt. Denn Samuel hat was Geheimnisvolles und Interessantes zu ihm gesagt. Was in deinem Herzen ist, werde ich dir sagen. Übrigens, die Eselinnen, die sind gefunden. Mach dir keinen Kopf, richte dein Herz nicht auf die Eselinnen, steht da. Nochmal. Was in deinem Herzen ist, werde ich dir sagen. Richte dein Herz nicht auf die Eselinnen, sie sind gefunden. Was sagt uns das? Samuel will Saul sagen, was in seinem Herzen ist. Er ist dazu berufen, König zu sein. Ich garantiere euch, Gedanken und das Bedürfnis, König zu sein, sind im Herzen Sauls bereits herumgezogen. Er hat sich irgendwie gedacht, Mensch, dieses Land ist nicht so am Boden, wenn wir einen König hätten, es wäre so gut. Und ich wüsste auch schon, was zu tun ist. Man müsste was gegen diese Philister tun, man müsste dies, das und jenes. Diese Gedanken hat er gehabt. Er hat sich gedacht, was würde ich machen, wenn ich Herrscher wäre? Das war in seinem Herzen. In seinem Sinn waren die Eselinnen, aber in seinem Herzen hat die Berufung, König zu sein, gebrannt, meine Damen und Herren. So wie ihn die Berufung, Christus zu sein, in Jesus gebrannt hat. Und so wie die Berufung, Prediger zu sein, in mir gebrannt hat. Und was habe ich gemacht? In der Fabrik habe ich gearbeitet. Eine Lehre habe ich beschlossen, abgeschlossen. Und diese Dinge gemacht. Im Hotel habe ich gearbeitet. Und alles Mögliche. Und natürlich Bibelschule auch gemacht, denn ich wusste ja, in welche Richtung das es geht. Aber es hat elendlang gedauert. So ähnlich wie bei Saul und so ähnlich wie bei anderen Leuten auch. Nun gut, und jetzt ist natürlich Saul voll platt. Er sagt sich ja, die schauen mich alle so erwartungsvoll an, als wie wenn ich der König wäre. Und ich sitze hier auch schon an der Tafel, wie wenn ich etwas zu sagen hätte. Dabei bin ich doch ein Benjaminiter, ein verachteter Stamm. Da war mal ein Bürgerkrieg gegen die Benjaminiter. Die hätten den Stamm bald ausgerottet, weil die so böse waren, die Benjaminiter. Und jetzt ist er ein Benjaminiter und er wird jetzt so behandelt. Mensch, das ist ja ganz eigenartig. Und dann treffen sie sich und sie reden miteinander auf dem Hausdach oben, Saul und Samuel. Sie reden miteinander und reden und reden. Und Samuel will einfach nur diesen König kennenlernen. Das ist alles. Er sagt ihm nicht, was Sache ist. Erst am nächsten Tag gehen sie dann zum Stadttor hinaus und stehen in der Prärie. Und dann sagt Samuel, sag deinem Knecht, er soll vorausgehen. Und der Knecht geht voraus und dann nimmt Samuel das Salböl her, die Flasche, gießt auf Saul aus und sagt, du bist der König. Du bist der König Israels. Und jetzt ist er der König. Aber was machst du jetzt als König? Samuel sagt noch etwas zu Saul. Und zwar steht es im 1. Samuel Kapitel 10, Vers 7. Er sagt ihm was in den Versen vorher. Er sagt, es wird passieren, dass du Leute triffst, die dir Proviant schenken werden. Nimm ihn an. Dann wirst du andere treffen. Und dann wirst du Propheten treffen. Und der Geist Gottes wird über dich kommen und du wirst umgestaltet werden. Dein Herz wird umgestaltet werden in einen anderen Menschen. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, so tu, was deine Hand zu tun findet, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Wenn diese Zeichen eintreffen. Und Saul geht jetzt halt so weg von Samuel. Und tatsächlich, diese Zeichen treffen ein. Er trifft Leute, wie er sie treffen soll. Sie beschenken ihn mit Proviant, braucht er ja für die Reise. Und tatsächlich, er kommt dann auch in eine Gruppe von Propheten hinein. Und der Geist Gottes kommt auf ihn und auch er beginnt zu weissagen. Und er beginnt Lobpreis mit ihnen zu machen. Und er wird umgestaltet in einen anderen Menschen. Er wird jetzt Jesus ähnlicher. For the time being, wie man sagt, für die nächste Zeit, denn er ändert sich dann leider auch. So ist er in den Willen Gottes hineingekommen. Noch was Wichtiges. Wo ist sein Herz umgestaltet worden? Beim Propheten oder in der Gemeinschaft der Heiligen? Nicht beim Propheten, nicht beim Pastor im Büro, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen, sondern unter den Gemeindemitgliedern saß er mit dabei, hat mit Lobpreis gemacht, dort wurde sein Herz umgestaltet. Du wirst so wie die Leute, mit denen du zusammen bist. Saul ist so geworden wie die Leute, mit denen er zusammen war. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat geweissagt, die Kraft Gottes war dann auf ihn und er hat dann dynamisch geherrscht. Am Anfang hat viele Probleme für Israel gelöst. Es ist wichtig, mit wem du abhängst. Auch mit Christen. Du musst auch mit den richtigen Christen zusammen sein. Mit den richtigen Christen, die dir Zuversicht geben, die dich ermutigen, die dir den Geist des Glaubens anfachen. Es gibt auch massenweise andere, auf deren Gesellschaft du verzichten kannst. Halte ich für wichtig, dass wir das festhalten. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, dann tu, was deine Hand zu tun findet. In deinem Leben gibt es auch Zeichen, die eintreffen. Du entdeckst plötzlich eine Begabung. Du schreibst einen Aufsatz und dieser Aufsatz ist so gut, dass man ihn vor der Klasse vorliest. Und weil du einfach ein Bücherwurm bist, fängst du an, selber eine Geschichte zu schreiben. Die schickst du an ein Jugendmagazin und die drucken das ab. Das sind Zeichen, in welche Richtung das es geht. Und irgendwann fängst du dann an, selber was zu schreiben oder du wirst gebeten, was zu schreiben für die Schülerzeitung. Das sind Zeichen, verstehst du? Wenn du diese Zeichen siehst, beweg dich in die Richtung dieser Zeichen. Mach dann wegen mir eine Ausbildung, ja, zum Schriftsteller, sofern man das machen kann, das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder zum Elektriker, wenn du also Stromschläge liebst. Ja. Ja. Oder wenn du im Musikunterricht plötzlich besseres Ton gehörst als der Lehrer, als der Musiklehrer. Es gibt's. Die Stimmen alle, die Gitarre, deine ist schon längst gestimmt und du denkst dir, was haben die nur, wieso dauert es bei denen so lang? Ja, du hast das besondere Gehör, du hast das, das sind Zeichen. Wenn du diese Zeichen siehst, wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, dann beweg dich in die Richtung dieser Zeichen, denn dort ist der Segen für dich daheim. Dann tu, was deine Hand zu tun findet. Na, als ich schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu machen wollte, bin ich in einen Verein gegangen und war dort dabei. Aber ich hätte auch in einen anderen Verein gehen können. Der Weg ist nicht so wichtig wie das Ziel, verstehst du? Das ich dann nach 7 Jahren erreicht habe. Und tatsächlich habe ich dann von einem Verein in den anderen gewechselt. Dann war ich zum Schluss in 2 Vereinen. Im einen habe ich trainiert, im anderen wurde ich trainiert. Ja, sehr interessant, wie das da hin und her geht. Aber irgendwann war es dann so weit, dass ich die Urkunde in die Hand gekriegt habe, na, das Recht und die Pflicht, hier einen schwarzen Gürtel zu tragen, ja, erster Dan. Der Weg hat mich mal hier und mal dorthin geführt, aber das Ziel war wichtig und das habe ich erreicht, preis dem Herrn. Amen. Du musst dich nicht unbedingt nach einem Navi richten, sondern du hast den Navigator in deinem Herzen. Du musst nicht ständig hören, was jemand zu dir sagt, dass du machen sollst, sondern du hast Gott in deinem Herzen, der dir zeigt, in welche Richtung du dich bewegen sollst. Amen. Aber wir halten jetzt mal fest. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, tu, was deine Hand zu tun findet. Warte nicht, dass der Herr dir ständig sagt, was du machen sollst, sondern komm in die Gänge. Komm in die Gänge, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, komm in die Gänge. Fassen wir zusammen. Du bist treu im Kleinen, lebst rechtschaffen und bist in den Alltagsaufgaben treu. Und wenn der Herr was von dir will, kommt er zu dir und er buchsiert dich hin. Und bevor du dich versiehst, geht der Vorhang auf und du stehst genau dort, wo du sein sollst. Du musst zu Jesus ähnlich werden und dann bereitet er dir die Bühne, so wie er das für Saul gemacht hat. Und er war dann ein guter König. Als ihm dann nicht mehr so wichtig war, was Gott denkt und was Gott will, als er dann nicht mehr Gottes Willen getan hat, sondern sich selber Denkmäler gebaut hat, ging es abwärts mit ihm. Aber da kann ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Wenn du Jesus ähnlich werden willst, musst du natürlich ihn erstmal in deinem Herzen haben. Das ist ganz wichtig. Deswegen ermutige ich dich, lade ihn jetzt ein und folge ihm dann nach. Bet mit, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt ist der große Dirigent des Lebens in deinem Herzen. Und lass dich auf ihn ein, folg ihm nach, tu, was du weißt, was richtig ist, und es geht aufwärts mit dir. Amen. Gottes Segen.